Lieben Damen und Herren, darf Sie heute begrüßen, darf euch begrüßen zu der Vortragsreihe Hier stehe ich, was Luther heute sagen würde. Eine Beitragsserie, die in 3 Wochen dreimal in der Woche stattfinden tut. Das ist nun das 3. Mal. Und die nächsten Abende wird also ab nächsten Freitag sein, Samstag und Sonntag, vorgetragen von meiner Wenigkeit, vom Pastor Thorsten Riedel und vom André Lenz. Ich darf euch nun mitnehmen in das Thema, was Luther heute sagen würde, die Fackel des Habakuk. Das Wort des Lebens verändert Luthers Herz. Ich will nicht so viel von wegnehmen, da die Fackel des Habakuk ein etwas altertümliches, ja, im Alten Testament befindlicher Text sein wird, der Luther schwerpunktmäßig sehr bewegt hat und wo er sein Glaubenswerk dann aufgebaut hat. Wir schauen kurz zurück, was in den letzten Abenden, in den beiden letzten Abenden geschehen ist. Wir haben gehört von einer europäischen Krise. Das Osmanische Reich ist immer weiter Richtung Norden hoch, hat sich ausgebreitet. Die Türken standen dann mal vor Wien und die Zeit des Mittelalters war recht düster und dunkel. Die katholische Kirche war in dem Zeitraum sehr mit Mystik beschäftigt auch und hatte so seine Probleme auch in der Gesellschaft, so den Glauben oder das Christentum so rüberzubringen, dass man das auch verstehen kann. Man war praktisch angewiesen auf Priester, auf Mönche, die das Evangelium an die Leute bringen musste. Die Leute konnten noch nicht lesen, zum Teil der größte Teil nicht, und schreiben auch weniger. Also man war auf Mund-zu-Mund-Propaganda aus und musste das verstehen, was eben der ein oder andere erzählte. Was dazu kam, zu Luthers Zeit, war der Buchdruck. Der Buchdruck war eine Errungenschaft, wo Texte vervielfältigt werden konnten, wo die Leute dann Zugriff auf Information hatten. Natürlich mussten sie schon lesen und schreiben können, oder zumindest lesen, aber es war leichter, Informationen auszutauschen, voranzubringen. So, und in dieser Zeit wird eben Luther auch geboren. Er ist ein sehr intelligenter Mann. Er ist talentiert. Sein Vater ist im Bergbau tätig, ist auch sehr fordernd. Luther ist sehr zielstrebig und geht dann auch studieren. Er schreibt von sich, als ich in Erfurt ein junger Magister war, wo ich durch die Anfechtung der Traurigkeit immer trauriger einherging, widmete ich darum sehr der Lektüre der Bibel. Also er hat sehr früh angefangen, in der Bibel zu studieren. Durch einen Besuch in Stadternheim kam er in ein schweres Gewitter, in dem er um sein Leben bangte. Und in diesem Bangen kam es dann dazu, dass er einen Schwur gemacht hat und hat sich dazu verpflichtet, in ein Kloster zu gehen. Er ging also am 7. Juli 1505 in das Erfurter Augustinerkloster. Da ist es natürlich so, dass er als Novize erstmal die ersten Jahre sich mit der Bibel befassen muss. Er lernt, er studiert, er macht dann auch ein Studium. Er studiert Theologie und wird Priester. Als Priester macht er sich mit der katholischen Lehre natürlich unmittelbar vertraut. Er versucht, sich mit der katholischen Lehre zu identifizieren. Er ist immer sehr zielstrebig. Er versucht immer, das Hundertprozentige rauszuholen. Und somit identifiziert er sich auch mit der katholischen Lehre und mit dem Katholizismus. Er ist sehr ehrfürchtig. Er nimmt das ernst, seine Theologie, sein Verständnis von Abendmahl, von der Abendmahlfeier. Und ja, ist da sehr, sehr bestrebt, immer das Richtige zu tun. Der rasante Aufstieg des begabten Luthers innerhalb des Ordensgemeinschaft wird nicht von allen Mönchen gern gesehen. Das ist natürlich da, wo einer sehr von unten nach oben kommt, ist es natürlich mit Neid immer verbunden und Luther sieht sich dem auch ausgesetzt. Später wird er auf eine Reise nach Rom geschickt. Es war ein Hergang, in dem er Rom als solche Stadt versuchte, also Rom war für ihn die mächtige Kirche, der Vatikan, der Papst, die Kardinäle. Für ihn war Rom etwas sehr Heiliges. Und wie er nachher in Rom war, hat er natürlich mitbekommen, dass das eben nicht so sein tut, wie es den Anschein hatte. Rom war sehr bestechlich gewesen. Die Päpste haben in Ausschweifungen gelebt und es war für Luther sehr schwierig, damit klarzukommen. Zurück in Deutschland wurde er dann 1511 als Nachfolger von Staupitz als Bibelprofessor an die Wittenberger Universität berufen, wo er eine ganze Zeit lang geblieben ist. Luthers Demutstheologie stand der von Aristoteles sehr entgegengesetzt gegenüber. Die allgemeine mittelalterliche Lehre, der Mensch hat in sich etwas Gutes, oder wenn er Gutes tut, ist er gerecht. Durch Vergebung ist man sofort vollkommen und rein. Damit konnte Luther nicht sehr viel anfangen. Luther hatte zu dem Zeitpunkt eine Auffassung, dass der Mensch abgrundtief sündig ist. Der Sünder muss Gott zustimmen, dass das Gericht und Strafe gerecht ist. Gerecht ist, wer sich selbst verdammt. Es war für Luther sehr schwer. Er hat sich ja dann auch selber kasteit, also er hat sich selber Schmerzen zugefügt in dem Zusammenhang, dass er dachte, Gott ist ihm dann gnädiger. Er muss eben auf den Knien rutschen, er muss was tun, damit Gott ihm gnädig ist. Das war seine Auffassung zu dem Zeitpunkt. Man kann nur durch Gnade Gottes hoffen. Und dieses Hoffen ist ja auch so, vergibt er nur einen oder vergibt er einen nicht? Staupitz, sein Lehrer, erklärte Luther, dass die Buße mit der Liebe beginnt. Luther beginnt, das Evangelium klarer zu sehen. Aristoteles, den er sehr anprangerte, wo er auch Thesen auch an die Wittenberger Kirche anschlug, dem kann er nicht folgen. Er schreibt, die Studenten werden schlechte Bücher diktiert. Es kam dann dazu, dass Tetzel war ein Ablassprediger, zu Ostern 1517 in der Nähe von Wittenberg erscheint. Viele Wittenberger kaufen bei ihm und fordern aufgrund dessen von Luther diese Absolution, die sie ja bezahlt haben. Damit kommt Luther überhaupt nicht klar. Die 95 Thesen, die er dann anschlägt, gelten als äußeren Wendepunkt. Doch enthalten sie gar nicht unbedingt den Kern der reformatorischen Erkenntnis. Die hängt zusammen mit einem anderen Ereignis, worum es heute geht. Wir sprechen heute von einem Turmerlebnis. Luthers innere Reformation hängt zusammen mit einer Erkenntnis, die ihn im Studium der Bibel plötzlich traf. Luther selber hat später von einem besonderen Moment im Turm des Wittenberger Klosters gesprochen. Für ihn war dieser Moment der entscheidende Durchbruch in seinem Verständnis. Der späte Luther behauptet gar, er hätte die Einsicht auf der Kloake gewonnen. Wann war dieses Turmerlebnis? Es gibt verschiedene abweichende Angaben von Forschern. Zu früheren Zeiten sagte man, es muss so zwischen 1512 und 1515 stattgefunden haben. Modernere Forschungen favorisieren das spätere Datum nach den 95 Thesen. Macht auch mehr Sinn. Warum, werden wir gleich noch sehen. Eine bahnbrechende Erkenntnis. Luther entdeckte die gute Nachricht und die ist schon ziemlich alt. Wir gehen zurück in das Alte Testament. Wir gehen zurück zu der Zeit, da das alte Israel, wir sprechen von der Zeit nach Salomo, in eine religiöse Misslage kam. Die Menschen sind von Gott weggedriftet. Das Reich, das Israel, hat sich gespalten in ein Nordreich und ein Südreich. Das Südreich Juda ist in einer schweren Krise. Es herrschen schlimmste Zustände. Tempelprostitution, Kinderopfer, okkulte Praktiken. Es gibt nichts, was es nicht gibt im Volk Gottes und all dies auf höchster Ebene, systematisch und kontinuierlich. Unter König Manasse werden Kinder den heidnischen Opfern geopfert, den Göttern geopfert. Niemand hält sich an Gottes Gesetz, Menschenleben werden kaum geachtet. Zu dieser Zeit schickt Gott Propheten zu seinem Volk. Immer wieder. Es gibt zu der Zeit viele Propheten, wie Jeremia oder Jesaja, die immer wieder zum Volk sprechen, es aufrütteln, es versuchen umzukehren. So auch Habakuk. Habakuk ist auch ein Prophet Gottes, ein relativ kleines Buch in der Bibel. Und zu dieser Zeit, wo so viele Missstände herrschen, tritt Habakuk auf. Immer wieder, ja, weniger bekannt ist ein Mann namens Habakuk. In Habakuk 1, Vers 2 lesen wir, Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Unter all diesem Schwierigkeiten, unter all diesen Anfechtungen spricht Habakuk aus seiner Seele. Warum? Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir, es geht Gewalt vor Recht. Kommt das uns irgendwie bekannt vor? Viele Menschen, auch heute, fragen sich, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott dieses Unrecht zu in der Welt? Das Leid scheint keinen Sinn zu ergeben. Darum ist das Gesetz ohnmächtig, schreibt er, und die rechte Sache kann nie gewinnen. Denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten. Darum ergehen verkehrte Urteile. Es gibt zwar Gesetz und Recht, doch die haben keine Chance gegen die innewohnende Bosheit der Menschen. Menschliche Regeln können das Böse nicht aufhalten. Dies war die verzweifelnde Erkenntnis, die auch Luther fast in den Wahnsinn trieb. Und Gott antwortet. Zu den inneren Krisen wird sich noch eine äußere Bedrohung gesellen. Ein wenig beachteter Stamm im Süden Mesopotamiens würde das übermächtige Assyrien überrennen und ein neues Weltreich gründen. Gottes erste Antwort ist eher verstörend. Es kommen keine Trostworte, sondern die Ankündigung einer militärisch-politischen Gefahr globalen Ausmaßes. Die Beschäftigung mit Gottes Wort scheint zunächst keinen Frieden zu geben, sondern nur noch größere Probleme zu offenbaren. Das war auch Luthers Erfahrung. Sie sind schneller als Leoparden und rascher als Wölfe und fliegen daher wie ein Adler. Zur Zeit von Habakuk scheint ein Wiedererstarken Babylons angesichts der Übermacht Assyriens unmöglich. Doch Gott wird Recht behalten. Zwischen 614 und 605 vor Christus wird Assyrien von den Medern und Persern aus der Geschichte getilgt. 612 vor Christus wird Ninive, die Hauptstadt von Assyrien, zerstört. Babylon wird Weltmacht werden. Es ist eine bedrohliche Prophezeiung, die der Habakuk von Gott erhält. Und er schreibt weiter, warum siehst du denn den Frevel schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Habakuks Frage war immer noch nicht gelöst. Wie kann Gott gerecht sein angesichts der inneren und äußeren Bedrohung? Und er hat ein Erlebnis, ein Turnerlebnis. Er stellt sich auf die Warte und schreibt, auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Er hatte so viele Fragen, was ist jetzt mit dem Volk? Wie geht's weiter mit uns? Wie soll es weitergehen? Wir sehen immer wieder die Parallelen auch zu Luther. Er fragt sich oft, wie komme ich weiter? Wie kann ich zu Gott kommen? Was muss ich tun? Trotzdem hält Luther am Wort Gottes fest. Und Habakuk, und Gott antwortet. Gottes Wort wird Orientierung geben. Er soll allein zugänglich machen. Er soll allen zugänglich gemacht werden. Wer es beim Wort nimmt, wird leben. Gott sagt, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit sie geläufig lesen, damit man sie geläufig lesen kann. Gott möchte, dass seine Botschaft schriftlich weiterverbreitet wird. Niemand soll besondere Mühe haben zu verstehen, was Gott sagt. Geläufig lesen, nach einer Übersetzungsvariante aus dem Hebräer, heißt beim Laufen. Das heißt, die Schrift muss so groß sein, dass man sie beim Fortlaufen sehen kann. Wie heutzutage die Werbeschilder. Gott möchte, dass sein Wort so einfach und so klar wie möglich bei den Menschen ankommt. Und Gott spricht: Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Gott sucht keinen Stolzen und Heuchler. Gott sucht Menschen, die ihn einfach beim Wort nehmen. Glauben heißt in den Ursprache der Bibel auch Vertrauen. Vertrauen auf Gott. Das Leben gelingt nicht durch anmaßende Zurschaustellung vermeintlicher Leistungen. Luther hatte all dies probiert, nichts hat er in den Frieden gegeben oder gebracht, sondern durch den Glauben. Dieser Satz hallt durch die Jahrhunderte. Über 6 Jahrhunderte später kommen wir zu einem jungen Mann, der ebenfalls sehr gebildet ist und sehr nach oben strebt, der sich für Gott einsetzt, wie er meint, der für ihn eifert. Er ist die Hoffnung der Elite in Jerusalem. Er schreibt von sich: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Silizien, aber erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels und erwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter. Und ich war ein Eiferer für Gott. Mein Lebenswandel von Jugend auf, den ich von Anfang an unter meinem Volk in Jerusalem führte, ist allen Juden bekannt. Da sie mich von früher her kennen, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe als ein Pharisäer. Er war also mit allen Regeln, mit allen Gegebenheiten im Tempeldienst, in der Schrift, in den Schriftrollen bestens vertraut, von Kind auf. Und im Judentum fielen meine Altersgenossen in meinem Geschlecht übertrafen durch übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Als Vorzeigegläubiger ist er innerlich ein Vulkan. Sein extremes Leistungsdenken macht ihn blind für das Wesen Gottes. Er eifert für die Tradition, ohne innere Herzensfrieden zu haben. Er duldet keinen Widerspruch, andere Meinungen zählen nicht. Sein religiöses Fanatismus wird zur akuten Gefahr für andere. Die Rede ist von Saulus. Saulus aber wüstete die Gemeinde in der Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Der Rechtgläubige wird zum Inquisitor. Die neue Sekte der Christen ist ihm ein Torn im Auge. Inquisitor für das Ausland. Paulus, zu dem Zeitpunkt noch Saulus, lässt sich nach Damaskus senden, um dort die Anhänger der neuen Sekte aufzuspüren und zu internieren. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester. Und er erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Und dann kommt ein einschneidendes Erlebnis. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht am Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die es sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du? Er sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Saulus begegnet Jesus. Saulus sah und wütete wie blind. Jetzt ist er blind, damit er endlich das sieht, was ihm fehlt. Aber der Herr sprach: Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen von Heiden, vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Saulus war beim Hohen Priester, um Briefe zu erhalten. Er wollte ins Ausland gehen, um Menschen nach Jerusalem zu führen. Nun aber änderte Gott alles. Er soll jetzt zum hohen Priester gehen, nämlich zu Jesus. Von ihm Briefe erhalten, die er geschrieben hat an die Römer, an die Korinther, an die Galater. Er soll dann ins Ausland gehen und Missionsreisen machen, um Menschen nach Jerusalem zu führen. Gott benutzt Menschen, die eifern, auch Menschen, die auf einem anderen Weg sind, wie wir uns das gerne wünschen. Aber Gott lässt sie nicht allein. Gott schreitet ein. Paulus nimmt sich Zeit, 3 Jahre lang das Wort Gottes gründlich zu studieren. Er erkennt das freimachende Evangelium. Aber bevor er sein Lebenswerk beginnt, das den Verlauf der nächsten 2000 Jahre entscheidend verändern wird, zieht er sich zum Studium zurück. In Arabien nimmt er sich Zeit, Gottes Wort genau zu durchdenken. Gott hatte ihm ein neues Herz geschenkt und das hat mit Licht zu tun. Fast so wie zu Beginn der Erde. Am Anfang der Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Gott ist auch im Chaos und in der Finsternis gegenwärtig. Sein guter Geist schwebt, auch wenn menschliche Augen nur Leer und Unordnung zu erkennen magen. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und dann kommt das Wort Gottes. Es bringt Licht in unser dunkles Dasein, in die Finsternis. Gottes Wort ist nicht beschreibend. Es verändert die Realität. Die schöpferische Kraft Gottes im Wort Gottes. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, dass die Erleuchtung entzünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. So war es bei Habakuk und so war es dann auch bei Luther. Dieses helle Licht, diese Erkenntnis, die entzündet wurde im Angesicht Jesu. Immer wieder tauchen diese elementaren Zusammenhänge in der Bibel auf. Saulus dachte in einer arabischen Studienzeit auch über den Patriarchen Abraham nach. Gott hatte Abraham Nachkommen so zahlreich wie die Sterne versprochen. Die Realität sah mager aus. Ein Mann im greisen Alter, seine Frau auch schon sehr alt, biologisch unmöglich, Kinder zu bekommen. Doch Abraham glaubt Gott. Gottes Wort und die Realität erscheinen uns nicht im Zusammenhang. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Denn er bekam einen Sohn, auch im hohen Alter. Abraham glaubte Gott. Dieser Glaube machte ihn gerecht, denn Abraham verließ sich in diesem Moment nicht auf seine eigene Kraft, sondern auf das, was Gott durch sein Wort tun kann. Paulus drückt das so später aus: Gott ruft das Nicht-Existierende in die Existenz. Was er mit dem Universum, den Sternen, unsere Erde etc. macht, das kann er auch mit unserem Herzen tun. Gott braucht keine bereits existierende Gerechtigkeit, die wir ihm bringen, damit er uns besser machen kann. Er kann aus dem Nichts heraus etwas schaffen. Eigene Vorstellungen sind nicht notwendig. Vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es ist. Und das alles beruht auf die Kraft des Wortes. Denn gleich wieder Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügt, lügen kann, vor ewiger Zeit verheißen hat. Weil das Wort Gottes die Realität erschafft, kann Gottes Wort auch nicht mit der Realität in Konflikt kommen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nichts eins entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Wort wurde Fleisch. Das größte aller Wunder: Gott wird Mensch. Der allmächtige Gott lässt sich von seinem eigenen Geschöpf über eine Nabelschnur ernähren. Gott bringt die Kraft seines Wortes, seine Kraft direkt, ungefiltert in die menschliche Erfahrung. Gott wartet nicht, dass sündige, gescheiterte Menschen aus eigener Kraft zu ihm kommen. Er kommt stattdessen zu ihnen. Nicht ihre Leistung, sondern sein Wort stellt die Verbindung her. Der Mensch muss das nur glauben. Und er wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, offenbart, wie Gott der Vater ist. Jesus ist das Wort Gottes. Was ist ein Wort? Ein Gedanke, der hörbar gemacht wird. So wie meine sonst geheimen Gedanken durch die Worte, die ich spreche, transparent und verstehbar gemacht werden, so offenbart Jesus den ansonst undurchdringlichen Charakter Gottes den Menschen. Gott identifiziert sich mit Menschen. Er wird selber Mensch. Er wird Mensch wie du und ich. Er wird krank wie du und ich. Er fühlt wie du und ich. Gott ist nicht nur heiliger Richter, vor dem Luther so zittert, sondern der Bruder und Freund, der Mitmensch, der mitleidet und uns versteht. Er aber antwortet und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Jesus spricht diese Sätze in unmittelbarer Anfechtung von dem Satan. Satan will ihn verführen, Satan stellt ihn Fragen, versucht ihn. Und er antwortet, dass der Mensch nicht nur vom Brot alleine lebt. Jesus wusste, dass man nur aus dem Glauben leben kann. Und er wusste, dass der Glaube nur auf Gottes Wort basieren kann. Mit dieser einfachen Wahrheit lässt sich sogar der Teufel besiegen. Und Jesus heilt Kranke durch sein Wort. Der Hauptmann kommt zu Jesus und er schickt seinen Bediensteten: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund, der zu Hause im Sterben liegt. Der Glaube, die Möglichkeit, dass Jesus seinen Knecht gesund macht, dass Jesus die Möglichkeit hat, jemanden von seiner schwersten Krankheit zu genesen, das ist Glaube. Wenn ein Nichtgläubiger, ein römischer Offizier, in Anführungszeichen nichtgläubig, zu Jesus kommt, ihm das zutraut, dass er die Möglichkeit hat, seinen Knecht gesund zu machen. Als Als Jesus das hört, verwundert er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Jesus stillt den Sturm auf seines Wortes hin. Es ist die Gegebenheit, wo er mit seinen Jüngern auf den See Genezareth hinausfährt und dort in ein Unwetter gerät. Die Jünger haben Angst, sie zittern vor Angst, sie denken, das Ende ist nun nah. Und sie sprechen zu Jesus: Warum schläfst du? Wie kannst du jetzt schlafen? Wir gehen unter. Und Jesus stillt den Sturm mit seinem Wort. Jesus vergibt Sünden durch sein Wort. Jesus nimmt alle Sünden auf sich. Er stirbt für uns. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Meine Lieben, das steht 700 Jahre vor Christus. Es wurde uns prophezeit. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf uns aller Schuld auf ihn. Jesus stirbt für jeden Menschen, für dich und mich. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott beim Wort nehmen, ihn vertrauen. Dieser Satz, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, haben auch Luther geprägt. Das Evangelium, das Wort Gottes, ist die Kraft, die hier beschrieben ist. Paulus schreibt: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Wir sollen uns nicht unseres Glaubens schämen, wir sollen ihn bekennen. Wir sollen aufrichtig sein und zu Gott stehen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Diese Fackel, die durch Habakuk entfacht wurde, wird durch die Jahrhunderte immer weiter gereicht. Sie wird zu den Propheten gereicht, zu den Aposteln, zu Paulus und von Paulus durch die Jahrhunderte auch zu Luther. Und als Luther diese einfache und doch so unendlich tiefgründige Wahrheit erkennt, wird die Botschaft der Bibel für ihn zu einer guten Nachricht. Er wird frei von den Ängsten. Er hat Hoffnung. Er weiß, Gott nimmt ihn an, so wie er ist. Er predigt am 28. März 1518 von diesen Gedanken in präzisen Punkten. Er schreibt: So wird durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit Christi unsere Gerechtigkeit und alles, was er besitzt. Vielmehr er selbst wird unser. Deswegen nennt der Apostel sie die Gerechtigkeit Gottes in Römer 1. Denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes, wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Daher kommt es, dass allein der Glaube gerecht macht und das Gesetz erfüllt. Denn er bringt das Christi Verdienst, den Geist. Der Geist aber macht ein Herz voller Lust und ein freies Herz, wie das Gesetz es fordert. So gehen denn die guten Werke aus dem Glauben selber hervor. Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, so gewiss, dass er tausendmal darüber stürbe. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich. Daher wird der Mensch ohne Zwang willig und voller Lust, jedermann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu leiden, Gott zu lieben und zu Lob, der einem solche Gnade erzeigt hat. Daher ist es unmöglich, Werk und Glaube zu scheiden, ja, so unmöglich wie Brennen und Leuchten vom Feuer nicht geschieden werden kann. Darum sieh dich vor deinen eigenen Gedanken und unnützen Schwätzern, die von Glauben und guten Werken zu urteilen klug sein wollen und dabei die größten Narren sind. Bitte Gott, dass er den Glauben in dir wirke, sonst bleibst du wohl ewiglich ohne Glauben, ob du auch schaffest und tust, was du willst oder kannst. Gerechtigkeit, das ist nun solcher Glaube. Sie heißt Gottesgerechtigkeit oder Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Darum, weil Gott sie gibt und um Christi, unseres Mittlers willen, als Gerechtigkeit rechnet. Sie macht, dass der Mensch jedermann gibt, was er ihm schuldig ist. Denn durch den Glauben wird der Mensch ohne Sünde und gewinnt Lust zu Gottes Geboten. Mit dem Glauben gibt er Gott seine Ehre und bezahlt ihm, was er ihm schuldig ist. Aber den Menschen dient er williglich, womit er kann, und bezahlt damit auch jedermann. Solche Gerechtigkeit können Natur, freier Wille und unsere Kräfte nicht zu Wege bringen. Die Fackel der Wahrheit wird weitergegeben, auch nach Luther sind Reformatoren und Missionare aus der ganzen Welt unterwegs und suchen nach dieser Erkenntnis. Luthers Gedanken verändern über 200 Jahre später das Leben eines gescheiterten jungen Missionars, der an Depressionen leidet, John Wesley. Wesley hatte mit seinem Bruder in der Studienzeit von Holy Club geleitet. Er wollte heilig leben und versuchte dies so gewissenhaft wie möglich zu machen. Auf einer Schifffahrt nach Amerika gerät er in einen Sturm. Er hat panische Angst um sein Leben, als er Christen trifft, die angesichts der Katastrophe völlig ruhig bleiben und simpel ihren Glauben leben. Glauben an Gott und noch Lieder singen. Er erkennt, dass es ihm an diesem Herzensfrieden fehlt. Als Missionar in Nordamerika kann er nicht viel erreichen. Zurückgekehrt in England leidet er an Depressionen. Doch wie schon bei Saulus wirkt Gottes Geist an ihm. Er kommt eines Abends unwillig zu einem Treffen der Gesellschaft in der Aldergate Street, wo jemand aus Luthers Vorwort zum Römerbrief las. Gegen 8:45, als er die Veränderung beschrieb, die Gott durch den Glauben an Christus im Herzen bewirkt, fühlte ich, wie mein Herz eigenartig warm würde. Ich fühlte, dass ich Christus allein für die Erlösung vertraute und ich erhielt eine Gewissheit, dass er meine Sünden hinweggenommen hat, ja meine und mich vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit hat. Die Fackel des Habakuk. Von Paulus zu Luther, zu Wesley, zu dir. Jesus starb für dich und für mich. Jesus starb für unsere Sünden und machte uns damit gerecht. Die Gerechtigkeit aus Glauben war Luthers Aufhänger für die Reformation. Luther hat erfahren, durch sein Studium, durch das Wort Gottes, dass es durch den Glauben ohne Zutun von Werke möglich ist, zu Gott zu kommen. Durch Ich wünsche mir, dass wir darüber nachdenken, was Jesus für uns getan hat. Dass er den Tod für sich in Kauf genommen hat, dass Gottes Sohn für uns gestorben ist, damit wir leben können. Und ich wünsche euch und mir Glauben, festen Glauben, dass wir das ewige Leben haben werden. Amen.